Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Ahoi nach draußen, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des neuen Pixar-Films Elio, der am 19. Juni in den deutschen Kinos startet. Ich bin nicht Elio und ich sag's direkt, wir konnten ihn auch für diese Besprechung nicht gewinnen. Da sind einfach die, ja, wie soll ich sagen, so viel Vitamin B zu Disney und Pixar haben wir dann doch nicht. Aber wir haben dafür guten Ersatz gefunden, nämlich einmal die Sam. Hallo Sam.
Hi.
Und einmal die Schlogger. Hallo Schlogger.
Moin Moin.
So ihr Lieben, wer von euch beiden ist ein Alien? Raus damit.
Sag ich dir doch nicht.
Ich bin Roboter. Ich kann kein Alien und ein Roboter sein, oder?
Und was bist du? Du bist doch nur ein Klon.
Ich wurde schon als Klos bezeichnet, aber als Klon wurde ich noch nicht bezeichnet. Aber ja, da bin ich halt einfach ein Klon. Aber weißt du was? Ich bin die bessere Variante von mir. Ich bin die bessere Variante, weil ich und ihr auch schon Elio sehen konnte, den neuen Pixar-Film. Und wir müssen natürlich im Vorfeld bei solchen Filmen immer abklären, wie stehen wir zu... Es ist ein Franchise, nein, aber wir stehen jetzt zu Pixar, denn Pixar ist ja schon eine der, ich möchte sagen, bekanntesten Marken, wenn es um das Bereich Familien- und Animationsfilm geht. Deswegen, Sam, blüht dein Herz auf, wenn du die kleine springende Lampe siehst, oder ist es dir egal?
Ach schon, ich mag die Pixar-Filme eigentlich recht gern. Ich bin jetzt nicht Fan von allen, aber doch, schon den einen oder anderen gucke ich mir schon gerne mal an.
Was wäre so dein absolutes Pixar-Highlight?
Boah, ich weiß nicht. Toy Story ist halt der Klassiker, ne? Und Wall-E, aber ansonsten schwierig zu sagen, oben, glaube ich. Ich sag oben.
Schloggy, wie ist es bei dir?
Also Pixar mag ich natürlich auch. Ich liebe Animationsfilme generell, obwohl mein Herz eher für 2D schlägt, kann ich hier mit Pixars 3D auch sehr viel was anfangen. Irgendwie, Toy Story hat es nie ganz in mein Herz geschafft, aber ich bin natürlich ein großer Fan von ab den 2000ern, keine Ahnung, Monster AG, Findet Nemo, Unglaublichen, Ratatouille, Wall-E, oben, alles super. Aber auch von den neueren, ich mag Coco ganz gerne und was ich wirklich liebe, der ist wirklich auch ganz weit oben bei mir, ist der Film Luca. Und du?
Ich glaube, ich habe Toy Story 1 vor ein paar Monaten nochmal gesehen und muss halt sagen, boah, der ist nicht gut gealtert. Also der ist halt echt hässlich. Also man ist halt andere Standards gewohnt bei Animationsfilmen. Trotz allem wichtiger Film. Ich würde auch die Toy Story-Reihe, vor allem den dritten, zu meinen Favoriten zählen. Daneben halt die erste, alles steht Kopf. Oben ist halt so eine Sache, ich finde den großartig, bis er dann wirklich mit dem Haus abhebt, dann verliert er für mich sehr stark. Mhm. Wall-E ist auch so ein Film, der immer noch weiter wächst. Und auch Coco fand ich echt ganz, ganz toll. Muss aber sagen, so in den letzten Jahren, ich weiß nicht, ob es euch da auch so geht, so Pixar steht schon noch für Qualität, aber es ist nicht mehr so, dass wenn ein neuer Pixar-Film ansteht, dass man sich so denkt, so yes, den muss ich jetzt gucken. Oder habt ihr noch dieses Gefühl, dass ihr euch wirklich richtig freut, wenn ihr wisst, in 2 Monaten kommt der neue Pixar-Film?
Also ich habe mich schon richtig gefreut. Aber ich freue mich auch auf Animationsfilme generell. Und bei Pixar weiß ich einfach, da hat man die Hoffnung, dass da was ganz Kreatives bei rauskommt. Ich weiß aber ganz genau, was du meinst. Klar, ist das Niveau nicht mehr auf sowas Besonderem wie Ratatouille, die erste Hälfte von oben in die Richtung. Aber trotzdem freue ich mich immer noch sehr auf Pixar-Filme.
Ja, geht mir aber auch so. Also ich würde jetzt nicht für jeden Pixar-Film ins Kino rennen, das nicht. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, ihn früh zu sehen, mache ich das schon. Meistens warte ich aber, bis sie dann irgendwie verfügbar sind, dass ich sie auf Blu-ray holen kann oder so. Und dann gucke ich mir die dann spätestens an, auch wegen der Character Designs. Das interessiert mich halt am meisten. Und dann kann mich auch eine nicht ganz so pralle Geschichte trotzdem noch abholen, wenn ich aber sehe, dass sehr, sehr viel Liebe im Detail steckt.
Ja, vielleicht noch hier für diejenigen, die jetzt bei uns neu sind. Wir haben hier gerade quasi fast einen ultimativen Glücksgriff, was die Besprechung angeht, denn also ich gehöre nicht dazu, aber Sam und Schlogger sind ja auch im Illustratorenbereich beheimatet. Das heißt, wenn die sagen, das Design ist gut, dann stimmt das. So. Aber ja, ich gebe da auch zu, dass ich in meiner Nicht-Illustratoren-Lase finde auch, dass die meisten Designs echt immer ganz, ganz cool aussehen. Und über das Design bei Elio kann man bestimmt auch noch reden, aber bevor wir das tun und über ganz viele andere Sachen reden, müssen wir natürlich auch klären, worum geht es in Elio. Wer von euch beiden möchte denn jetzt mal ganz frei Schnauze die Inhaltsangabe von Elio machen? Wer möchte? Komm.
Also ich kann wieder diese Einsatzzusammenfassung machen.
Bitte?
Also im Prinzip geht es um Elio, der sich auf der Erde sehr alleine und verlassen fühlt, der sich danach sehnt, von Aliens entführt zu werden, weil er sich erhofft, dass es dort im Weltraum für ihn mehr zu finden gibt.
Vielen Dank. Sam, möchtest du irgendwas hinzufügen? Hat Schlocker irgendwas Essentielles vergessen, wie zum Beispiel Elios Drogensucht oder so?
Nein. Es ist in einem Satz gut zusammengefasst. Den Rest werden wir jetzt wahrscheinlich auch klären.
Das stimmt, hast du wirklich toll gemacht. Vielen Dank, Schlocker. Der Film ist für mich ganz interessant, weil er durchaus eine bewegte Historie hat. Es war im Sommer 2023, da ist der erste Teaser erschienen zu Elio. Der hat schon neugierig gemacht und da fiel aber schon auf, dass die Figur des Elio, zumindest in diesem Teaser, sehr ängstlich war, sehr, ich möchte sagen, introvertiert. Das wurde dann aber umgeändert. Der Film wurde nämlich verschoben, unter anderem auch wohl wegen des Schauspielerstreiks und Autorenstreiks, wer sich da noch vielleicht erinnern kann. Deswegen kommt er nicht wie geplant im Sommer 2024, sondern erst ein Jahr später. Und dieses Jahr wurde genutzt. Unter anderem ist ein Regiewechsel vollzogen worden. Alfred Molina, der hat zuvor den ersten Coco gedreht, hat das Projekt verlassen, wohl aber auch im Guten, um sich halt eben mehr Zeit nehmen zu können für Coco 2. Dafür wurden dann eben Domshi heißt die werte Dame, die hat den Rot gemacht und eine andere junge Dame, deren Namen mir gerade entfallen ist, den ich aber jetzt hier sofort Madeleine Sharafian heißt die gute Dame, das ist ihr erster Kinofilm für Pixar. Und die haben das Projekt jetzt gestemmt und in diesen, ich möchte sagen, 1,5 Jahren wurde der Film umstrukturiert. Das kann man daran erkennen, dass der Elio, den ich jetzt gesehen habe, nicht mehr dem Elio gleicht im ersten Teaser. Viel interessanter ist aber eine andere Figur, nämlich die Figur der Olga. Das ist jetzt in diesem Kinofilm seine Tante, denn Elio ist weise. Eigentlich war Olga aber Elios Mutter, die gesprochen wurde von America Ferrara, die haben wir zuletzt im Barbie-Film gesehen. Und das wurde aber halt eben umgeändert und laut eines Zitats einer der beiden Regisseurinnen wohl deswegen, weil es dem Publikum einfacher fällt, sich mit einer Figur zu identifizieren, mit einer Figur mitzufiebern, die halt eben schon einiges an, ja, ich möchte sagen, seelischem Gepäck mit sich trägt und ein Weise zu sein, ist das schon. Und man muss ja auch mal ganz klar sagen, ja, es gibt ja einfach unglaublich viele Disney-Filme, die darauf bauen, dass der Held oder die Heldin weise oder halbweise ist. Wusstet ihr das alles, was da im Vorfeld vorgefallen ist? Oder habe ich euch jetzt komplett was Neues ans Ohr gelabert, Schlogger?
Ich wusste, dass da noch viel rumgefummelt wurde, aber was genau wusste ich nicht. Aber die Erklärung, weil ich wusste nicht viel über Elio. Und als dann der Film direkt anfängt mit, seine Eltern sind gerade gestorben, habe ich wieder mit den Augen gerollt und dachte, muss das denn sein? Warum müssen denn immer die Eltern sterben oder zumindest ein Elternteil sterben? Und dass da jetzt jemand von oben, der Filmemacher, behauptet, dass das dazu führt, dass man sich besser mit der Figur identifizieren kann, das halte ich für einen an den Haaren herbeigezogenen, nicht wahren Grund. Finde ich total doof.
Ich muss ehrlicherweise sagen, also ich hätte durchaus schon mehr Sympathie und Mitleid mit dir, Schlocker, wenn ich wüsste, dass du keine Eltern hast. Da ja, bin ich ganz ehrlich.
Wenn ein Film sich darauf diese lahme Ausrede braucht, damit eine Figur überhaupt ein bisschen Sympathie und empathische Zuwendung bekommt, das muss der Film doch selber liefern. Also das schaffen doch ganz viele Filme, keine Ahnung, Luca, weil ich Luca so toll finde, da leben die beiden Eltern, aber man merkt, ihm fehlt irgendwas. Die Eltern müssen nicht tot sein, damit man mit einer Figur mitempfindet.
Ich muss auch sagen, also wie das auch ausgespielt wird, so mit in einer ersten Szene, wo wir Luca kennenlernen, es ist auch wirklich so on the nose. Also wir sehen ihn, wie er unter dem Tisch sitzt und da rumkauert und Angst hat und seine Tante ist komplett überfordert. Und ich fragte mich im Laufe des Films auch, weil seine Tante ist ja durchaus ein hohes Tier bei irgendwas Militärischem, wie NASA oder so, ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Aber ich habe mich oft gefragt, so wie machen die das? Weil es wirkte auf mich auch oft mehr so wie eine Behauptung, als dass sie es mir wirklich zeigen, was denn jetzt diese Beziehung ist zwischen Tante und halt eben ihrem Neffen. Sam, wie hast du das wahrgenommen?
Ich habe von dem Ganzen im Vorfeld nicht so viel mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass er verschoben wurde und dass da wohl irgendwelche Probleme gab. Aber mehr habe ich mich jetzt nicht damit auseinandergesetzt, um ehrlich zu sein. Und deswegen wusste ich jetzt auch nicht im ersten Augenblick, dass es seine Tante war. Also diese Eingangsszene, wo er dann unterm Tisch kauert, das wirkt im ersten Augenblick für mich so wie, ja, Mama ist bei der Army, Mama muss jetzt weg, das ist jetzt unser letztes Mittagessen, bevor sie geht. Und komm doch mal unterm Tisch hervor, lass uns reden. Und dann kam ja erst heraus, ach so, ist ja gar nicht seine Mutter, sondern ist nur seine Tante. Und das ist doch ein bisschen anders. Das fand ich dann auch ein bisschen schade, dass jetzt wieder irgendwie eine Figur da ist, die die Mutter mimen soll. Ich meine, wir haben jetzt letztens auch Lilo und Stitch gesehen. Da war das ja jetzt auch im Prinzip gleiches Schema. Und das fand ich ein bisschen schade. Also ich brauche das auch nicht, dass irgendwelche Eltern sterben, nur dass ich mitfühlen kann. Da gibt's viele andere Möglichkeiten. Ich meine, gerade am Anfang des Films ist Elio ja sehr, sehr ängstlich und schüchtern. Und ich dachte auch so ein bisschen nerdy, ne, so ein bisschen in sich gekehrt in seinen Hobbys. Und das hat mir schon gereicht eigentlich, um ihn so ein bisschen nachvollziehen zu können als Figur.
Ich hatte aber irgendwie das Gefühl, dass der Elio vom Prolog ein anderer Elio ist, den ich dann später sehe, weil zu Beginn wirkt er ja sehr verletzlich, sehr, er macht sich sehr klein, er hat Angst, er ist, ich würde sagen, introvertiert, und dann irgendwann switcht das so und er ist so fast schon so ein kleiner Abenteurer. Also ich finde es ja okay, aber ich habe diesen Wechselvollzug habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Das kam relativ plötzlich, es kam auch sehr schnell. Also es war so die ersten 3-4 Minuten mal armer kleiner Elio, dann ab Minute 4 war er der große Abenteurer. Nicht, dass ich das irgendwie schlimm finde, aber ich fand es schade, dass ich diesen Wechsel nicht wirklich erklärt bekommen habe. Er wurde mir nicht gezeigt. Es war plötzlich, er hat Angst, Schnitt, er hat ein Sieb auf dem Kopf und wartet auf die Aliens. Schlogger, Meldung von dir bitte.
Also das fand ich okay, weil wir sehen im Film, ihr habt vollkommen recht, das ist ein totaler Exposition-Dump am Anfang, wo wir das mitbekommen, wie er dann eben mit dem Thema Weltraum zum ersten Mal so richtig konfrontiert wird, vermeintlich. Und danach wird er ja fast fanatisch, wird er mit dem Weltraumthema. Und das finde ich okay, weil du eben manchmal im Leben so Berührungspunkte hast, die dich aus irgendeinem Punkt total anfixen. Das habe ich dann noch hingenommen. Und ich fand ihn gar nicht so schüchtern. Er ist halt sehr zurückgezogen am Anfang, weil ich glaube, seine Eltern sind noch nicht so lange tot. Und da wäre ich, glaube ich, auch nicht ganz so gut drauf. Und man merkt ja auch später, also in der Konfliktsituation, er geht ja auch voll drauf. Also er ist eigentlich nicht feige. Er lebt halt sehr in seiner Welt. Mich hat mehr gestört. Es ist ja so ein Grundproblem, dass er so einsam ist und alleine. Und das mit seiner ganzen Energie, dass er die halt nicht darauf verwendet, Gleichgesinnte zu finden. Aber das ist ja vielleicht, ist das ja gerade die Heldenreise, die er in diesem Film durchmachen soll. Genau, was mich aber gestört hat, wenn ich es jetzt schon so reinhaue, der Film fokussiert sich ja nicht auf, okay, wir haben hier Elio, dem geht's schlecht, dem fühlt sich einsam, wir bringen ihn auf eine Heldenreise, wodurch er lernt, dass er eben nicht mehr so einsam ist oder nicht mehr, dass er eben selbst daran, wie er selbst daran arbeiten kann, nicht mehr so einsam zu sein, sondern wir haben Story A, Story B, Story C, dann passiert noch dieses, dann passiert jenes. Und ich habe vorhin jemandem den Film nacherzählt und ich glaube, ich habe dafür schon eine Viertelstunde gebraucht. Einfach was alles in diesem Film passiert, es war einfach wahnsinnig viel.
Gib dir recht, bei mir war es so, mir ist das aufgefallen wegen den, ich nenne es mal Nebenfiguren. Da sind halt Figuren drin, die werden eingeführt, dass du glaubst, okay, die sind noch irgendwann wichtig, werden sie auch noch, aber es ist wirklich so, die werden im ersten Akt eingeführt. Als Beispiel, es gibt so einen etwas, ich möchte sagen, nerdigen Wissenschaftler da bei der NASA, der da irgendwie beurlaubt wird, weil er eben auch an Außerirdische glaubt.
Melmac.
Und Melmac, dankeschön. Und der wird so eingeführt, zumindest für mich in meinem filmischen Verständnis so eingeführt, dass ich genau weiß, der wird nochmal zurückkommen, der wird nochmal wichtig. Und dann wird er nochmal wichtig, aber der wird so wichtig in den letzten 3 Minuten. Da wird er, übrigens, hier ist Melmac macht eine Sache, fertig ist es. Und so Art von Figuren hat der Film recht häufig. Wenn man den Film wirklich so runterdampfen würde auf wirklich die Figuren, die wirklich essentiell und wichtig sind, ist es Überraschung. Elio, seine Tante noch und mein persönliches neues Lieblingsseelentier, Lordon.
Lordon!
Über die müssen wir nicht reden. Aber Sam, wie hast du das denn wahrgenommen mit den Figuren und vor allem mit der Erzählung? Gehst du da mit der Kritik, die Schlogger und ich jetzt genannt haben, mit oder hast du es anders wahrgenommen?
Nee, ich fand es auch ähnlich. Es waren sehr viele Nebenstränge und sehr viele Figuren, die eingeführt wurden, die irgendeine spezielle Fähigkeit hatten oder für irgendwas da waren. Und ich hätte mir gewünscht, dass so ein bisschen homogener, dass sie immer mal wieder vielleicht auftauchen, dann wieder ein bisschen was zeigen, was sie können. Da gibt's ja auch, ich habe leider ihren Namen vergessen, von diesem Gedanken-Alien. Die eine dieser Repräsentantinnen dieser intergalaktischen Phase da. Die war halt am Anfang da und dann gegen Ende nochmal. Und dann dachte ich mir, ah, warum war sie nicht zwischendurch, dass sie vielleicht zwischendurch mal erahnt, dass Elio gar nicht, ne, der ist, der vorzugeben stand, weil er erzählt ja, er wäre der offizielle Anführer der Erde. Sie nehmen das jedenfalls an. Und er spielt das dann auch, diese Rolle. Und ich hätte mir so ein bisschen mehr gewünscht, dass ihm vielleicht jemand so zwischendurch ein bisschen auf die Schliche kommt oder dass, ne, vielleicht jemand so ein bisschen skeptisch ist, aber da, null, gar nicht. Sie haben das einfach angenommen und dann wird das weiter durchgezogen. Und da hätte ich mir einfach mehr Dynamik gewünscht zwischen den Charakteren in irgendeinem Augenblick und vielleicht dann weniger von anderen Storysträngen.
Ja. Ich habe auch lange mich gefragt, wann kommt der Film jetzt endlich dorthin, wo er seine Haupthandlung erzählt? Also was passiert hier eigentlich wirklich? Und dann wurde es halt irgendwann klar, okay, es hat was zu tun mit diesem Bösewicht Lord Gritgorn, wie er heißt, und halt eben dieser
Gregorn, ja.
Gregorn und dieser, ich sage es mal, Larve namens Glordon. Und ich fand das alles ganz, ganz kurzweilig und ganz amüsant. Muss jetzt aber auch sagen, wirklich jetzt tief bewegt hat mich davon gar nicht. Das war alles ganz kurzweilig und ganz spaßig und auch ganz unterhaltsam. Aber mehr als das Gefühl, ich wurde jetzt hier 99 Minuten lang gut bespaßt, habe ich daraus jetzt nicht mitgenommen. Wie ist es bei dir, Stocker?
Ja, ich fürchte, dass mein Fazit auch genau darauf runtergebrochen wird. Ich war 90 Minuten lang, und das ist ja wirklich faszinierend dafür, was alles in diesem Film passiert, dass der trotzdem nur gute 90 Minuten lang ist. Währenddessen war ich sehr unterhalten. Ich bin aber auch, ich mag auch Red gerne, ich habe jetzt immer mehr Freude auch an Soul, also ich mag auch die moderneren Pixar-Filme, aber ich wusste schon während des Guckens, das hier genieße ich, wollte auch wissen, was passiert, aber je mehr ich drüber nachdenken werde und je mehr wir auch wahrscheinlich darüber reden, umso weniger wird der Film irgendwas standhalten, auch zu viel, wegen der vielen Figuren, wegen der vielen Storystränge. Also das wird ein Film, der eine ganz spezielle Zielgruppe, und zu der gehöre ich irgendwie auch, und auch ältere Kinder vielleicht, unterhalten wird. Aber das wird nicht ausreichen, damit der Film erfolgreich wird.
Ich könnte mir halt vorstellen, dass er startet in den USA einen Tag nach Deutschland. Das heißt, wir werden dann jetzt am kommenden Wochenende wissen, wie die Boxoffice-Zahlen aussehen. Ich nehme mal stark an, der wird den ersten Platz machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass er nicht so erfolgreich wird wie die großen Disney-Pixar-Erfolge, wie zum Beispiel jetzt zuletzt Alles steht Kopf 2, der, glaube ich, 1,4, 1,5 Milliarden gemacht hat, der erfolgreichste Film des letzten Jahres war. Ich könnte mir bei Elio aber gut vorstellen, dass es so eine Art, dass der einen langen Atem hat, ähnlich wie der Elemental, der auch gestartet ist und alle haben geschrien, Gott, das ist ja furchtbar, das ist der größte Pixar-Flop seit Arlo und Spot. Und der hielt sich aber sehr, sehr lange in den Kinos international und konnte dann doch noch Erfolge feiern. Ich sehe Elio auf gar keinen Fall in einer Riege mit den großen Titeln wie Ratatouille, die Unglaublichen oder so. Aber es ist für mich so ein cozy Pixar-Film. Also ich sehe mich in 3-4 Jahren irgendwann abends hier im Bett sitzen, Winter, und mir den nochmal angucken auf Disney Plus oder so. Aber ja, mehr hat der Film dann auch nicht ausgelöst. Aber Sam, wie war es denn bei dir?
Ich habe während des Guckens wurde ich auch unterhalten und ich fand auch den Weltraum schön. Ich bin sowieso großer Fan von Aliens und allem drum und dran. Und fand auch, also ich habe mich nicht unwohl gefühlt beim Schauen. Aber je weiter der Film voranschritt, desto weniger sympathisch war mir Elio. Und ich weiß immer noch nicht ganz, warum.
Mhm.
Irgendwie,
ich weiß, warum.
Am Anfang dachte ich so, ach, irgendwie habe ich mit dem mitgefühlt, weil der hat sich dann so hingekauert. Keiner hat ihn verstanden mit seinen Hobbys. Und ich konnte das so nachvollziehen. Und dann war der halt im Weltraum. Und er wurde mir irgendwie unsympathisch. Nicht, weil er den Aliens irgendwas verheimlicht hat. Er ist ein Kind, ne? Klar, er will mit den Großen mitspielen, in Anführungszeichen. Er will weg von zu Hause. Und ich kann das all seine Gründe nachvollziehen. Aber irgendwas an seinem Charakter hat mich von ihm weggeschoben. Und ich war am Ende des Films, dachte ich mir, ich will weniger Elio sehen, ich will mehr von Glordon sehen. Ich will einfach Glordons Abenteuer bekommen oder so. Und ich kann es nicht ganz in Worte fassen, warum es mir so erging. Aber ich müsste ihn nicht nochmal wiedersehen. Also für mich persönlich. Den Rest, ich fand das alles, wie gesagt, die Ideen des Films, auch mit dem Übersetzungstool, das sie dann da hatten, damit die einander verstehen und allem drum und dran. Das hat mich schon mitgenommen, das fand ich cool und auch abgeholt. Aber er als Figur an sich ich weiß nicht wieso, er wurde mir dann irgendwie unsympathischer. Ich kann es aber leider nicht so fassen. Ich versuche da schon wirklich seit gestern darüber nachzudenken, warum, aber ich komme zu keinem Ergebnis, jetzt noch nicht.
Ja, ich glaube, das liegt daran und das gehört vielleicht auch zur Story, dass er ja dann eigentlich seine Heldenreise ja ist, so ein bisschen von seinem Egoismus wegzukommen. Also er tut ganz viel für sich und ist sehr selbstzentriert und lernt durch den Film und vielleicht auch durch Lordon und alles, was ihm eben passiert, lernt er eben an mehr zu denken, als nur an sich oder seine Perspektive so ein bisschen zu erweitern. Und an ein paar Punkten im Film wird es halt so extrem, wo du halt merkst, und zwar auch im hinteren Drittel, da ist so ein Moment, wo ich dachte, okay, da ist gerade was ganz Krasses passiert und das Erste, was du sagst, das ist wieder was Selbstzentriertes, also ich will ja nicht spoilern, und dass das Kind gerade gar nicht erfasst hat, was da eigentlich gerade Krasses, Schlimmes passiert ist, sondern wieder nur an sich denkt. Und dann wird er ja diesen Wandel durchmachen, der für mich sehr verwässert ist. Weil das, ich erwähne es ja schon jetzt öfter, dass da einfach zu viel drin ist. Also dieses Grundthema von Kind ist einsam, sehnt sich nach was anderem, träumt sich so weg und checkt aber gar nicht, dass das andere vielleicht auch nicht unbedingt besser ist. Das ist so verwässert durch die tausend anderen Dinge, die da noch reinkommen. Ich glaube, im Marketing wird beworben mit Elio trifft auf Glordon und die zwei werden beste Freunde und erleben total viele Abenteuer. Aber das ist ja, erlebt man in einer Montage. Also dieser Film, das ist ja nicht diese Freundschaft, sondern ganz viel wird durch Montagen. Die Alienwelt wird ganz schnell in der Montage abgehakt. Dieses wahnsinnig viele. Die Freundschaft wird in der Montage abgehakt. Und was der Kern ist durch so viel mehr so verwässert und verdünnt, dass ich, wie gesagt, glaube schon, dass man während der Sichtung Spaß hat, weil man eben gespannt ist, was kommt da jetzt noch alles. Aber dass er nicht so ist wie ein klassischer Pixar-Film von früher, die so eine ganz einfache Grundstory erzählen. Ratte will Koch werden. Ratte ist ein Außenseiter, will Koch werden. Keine Ahnung. Mann hat ist am Ende seines Lebens, will noch ein Abenteuer erleben. Sondern hier, das ist einfach wahnsinnig viel. Und deswegen kann der auch nicht diese Magie und dieses breit gefächerte diese Identifikationsfläche bieten, die früher die Pixar-Filme hatten. Und das, zu deiner Aussage, ich glaube, deswegen ist Elio so unsympathisch, weil er halt sehr egoistisch ist. Und es mag zu seiner Charakterentwicklung gehören, aber irgendwie ist es nicht so richtig schön erzählt. Oder oderst du? Er hat gar nicht zugehört.
Ich habe ihn nie so wirklich. Doch, ich versuche gerade meine Worte zu bündeln. Ich habe ihn nie so wirklich als unsympathisch wahrgenommen. Ich habe ihn immer mehr so als überfordert wahrgenommen. Also ich fand ihn nicht unsympathisch. Ich fand ihn jetzt aber auch nicht sonderlich charmant. Das fand ich aber insgesamt ganz okay, weil ich mir denke, gut, ist halt ein kleiner Junge. Und wenn ich mir denke, wie ich als kleiner Junge war, ich glaube, ich war ähnlich drauf. Und außerdem, ihr habt es schon gesagt, aber Glordon ist der MVP des Films. Ich liebe Glordon. Also das war Liebe auf den ersten Blick. Also Glordon war, ich mochte das Design von Glordon. Alleine, ihr könnt das, ich kann es nicht. Aber ich finde es krass, wenn du eine Figur hast, die zum Beispiel keine Augen hat und trotzdem ist er sympathisch. Also das finde ich, ist was Schönes. Ich habe jede Szene mit Glordon sehr genossen tatsächlich. Mehr, als ich hier zugeben möchte. Aber ja, es stimmt schon, dass Elio als großer Sympathieträger halt einfach ein bisschen arg viel Gepäck mitbringt. Und ich weiß nicht, ob sie deswegen auch gesagt haben, gut, dann machen wir ihn eben zu Waisen. Da können wir immer wieder sagen, ja, aber er hat ja keine Eltern. Ich weiß es nicht. Aber ja. Es gibt zwei Sachen, über die ich noch reden möchte. Die drei Sachen. Aber die eine Sache kann man ganz schnell abhaken. Ich möchte nämlich sagen, dass ich bin Fachmann. Was Stimmen angeht, das habe ich jetzt gestern
Das stimmt.
Sam ist Zeuge.
Ich bin Zeugin.
Denn ich habe als Erster, möchte ich sagen, und vielleicht auch sogar als Einziger, nur mit der Macht meines Gehörs festgestellt, dass nicht irgendjemand eine Stimme hat in Elio, in der Originalfassung. Nein, ich habe es einfach nur gehört. Ich habe es nicht gelesen, ich habe es gehört. Ich wusste es sofort. Und habe mich dann kurz bevor der Abspann anfing, zu Sam rübergelehnt und meinte, Sam, pass auf, Matthias Schweighöfer gehört zum Voicecast. Und Sam hat gesagt, du bist doch verrückt. Hör auf mit den
Lügen.
Du hast doch keine Ahnung. Ja,
habe ich auch nicht gesagt.
Also in meiner Erinnerung hast du das ganz deutlich so gesagt. Und ja, Matthias Schweighöfer hat eine Sprecherrolle in der US-Fassung von Elio. Was soll das bedeuten? Gar nichts. Ich wollte es hier einfach nur mal festmachen. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich habe es nicht erkannt. Aber die Rolle ist ganz witzig, die Figur zumindest.
Ja, also es ist auch keine große Rolle.
Nein.
Ich glaube, das kann man sagen.
Der 8 Sätze?
5, 6. Ja, es ist nicht viel, aber ich hatte nur ein bisschen Angst, weil die Figur taucht auf. Ich sage jetzt auch nicht genau, wer es ist, damit ihr es selbst herausfinden könnt. Vermutlich wird das Marketing das ja für euch auch erledigen. Und ich dachte mir so, hä? Die Stimme kenne ich. Und bei dem zweiten Satz, hä? Das klingt wie der Schweighöfer. Beim dritten Mal, er hat auch es klingt doch irgendwie deutsch. Und dann, tada, ja. Das war mein großer Moment des gestrigen Tages. Ich wollte euch einfach nur da Teil daran haben lassen. Kommen wir mal zu zwei wichtigeren Punkten. Und das sind für mich tatsächlich Sachen, die ich beides wirklich, die ich toll finde an Elio. Ich habe ja schon gesagt, Lordon, mein Seelentier, ist toll designt. Ich mochte allgemein das Design dieser Aliens. Ich fand den Bösewicht, der sah mir ein bisschen aus wie so ein Schurke aus Buzz Lightyears Universum, aber okay. Aber ansonsten fand ich diese ganzen Aliens echt nett. Ich hatte wirklich Spaß, einfach mir jetzt anzusehen, wie die designt sind und wie die da rumschwirren, springen und fliegen. Es hat mich, und jetzt bitte aufpassen, ich sage jetzt etwas Nettes zu einem Film, den ich eigentlich nicht mag. Es hat mich ein bisschen erinnert an den letzten Ant-Man-Film, dieser Quantumania, der ganz furchtbar war, der aber auch ganz viele diverse so Alien-Spezies versammelt hat. Und ich mag sowas. Deswegen, vom Alien-Design her bekommt Elio bei mir auf jeden Fall den Stempel, hat mir gefallen. Wie ist es bei dir, Sam?
Ging mir genauso. Also ich mochte das sehr. Ich mochte, dass da so ein paar eher technische Aliens da waren. Ein bisschen, ja, Aliens, die, ich sag mal, eher organisch aussahen. Das war eine schöne Vermischung. Ich mochte das sehr.
Ich mochte das nicht so, muss ich sagen. Also ich finde, die sehen alle sich sehr ähnlich, bis auf die paar technischen. Die meisten haben irgendwas Humanoides, also zwei Augen. Okay, vom Gesicht der Humanoid. Zwei Augen sind irgendwie
Elio hatte nur eins.
Elio, genau. Also ich fand es nicht sehr kreativ. Und ich fand auch, dass der Film dafür, dass er so eine reiche Welt hat in dieser Konföderation oder was auch immer das ist, da wird man eben durch diese Montage einfach so durchgerusht.
Ja, das ist untergegangen.
Ja, und von den Leider. Bösen her, ich musste auch an, heißt der Zerg oder Zorg denken? Von
Zorg,
was
ja.
Leid hier.
Toy Story.
Aber der kriegt ja dann noch eine zweite Ebene, diese Figuren. Die fand ich auch von der Idee her ziemlich cool. Von der Metapher her war ich wieder so ein bisschen, oh, wird's jetzt wieder sowas? Aber ist es zum Glück, weil es ja sowieso ganz viele Metaphern und Messages gibt in dem Film, ist die nicht die Hauptmessage geworden.
Eine andere Sache, die ich noch wirklich positiv hervorheben möchte, ist, der Film hat 2, 3 Szenen, die ich atmosphärisch echt bockstark fand, weil sie tatsächlich gruselig waren. Also es gibt im Laufe des Films zum Beispiel eine Art Angriff von Leuten mit Masken. Das fand ich sehr stimmungsvoll. Und es gibt sogar so eine richtige klassische Gruselszene mit rotem Licht und so. Und also, versteht mich nicht falsch, das ist jetzt nichts so Wildes. Also, wenn ihr jetzt irgendwie Hardcore-Horror-Fan seid, das wird euch jetzt nicht den neuen Kick bescheren. Aber ich war überrascht, das in dieser Vehemenz, muss ich sagen, in dem Film zu sehen. Und bin auch gespannt, was die FSK, ich glaube, der hat FSK 6, glaube ich. Weil, also ist jetzt nicht so schlimm, aber ich bin sowas für Pixar nicht gewohnt. Und ich dachte mir bei diesen 2, 3 Szenen wirklich so, ey, das gefällt mir gerade richtig gut. Das ist stimmungsvoll, das ist atmosphärisch, das sorgt für eine Art Spannung. Ich bin auch ein bisschen angespannt, was passiert als nächstes. Das fand ich dann doch sehr überraschend. Und ich meine, natürlich, ich bin knallhart. Ich meine, ich mache einmal im Monat Schocker mit Schlogger mit der lieben Schlogger. Ich bin einiges härteres Zeug gewöhnt. Aber trotz allem war ich wirklich, ich sag's wie es ist, baff. Vor allem bei dieser einen Szene mit den Masken und diesem, ich nenne es mal roten Licht. Schlogger, wie war es da bei dir, du als unsere eigentliche Horrorexpertin?
Also bei den Masken dachte ich, das mochte ich auch gern, weil das war so ein bisschen, ging so in so eine Stephen King Jugenderzählrichtung, so Super 8 oder so,
wo
du halt mitkriegst, wie Kindern irgendwas passiert und das ist ja im Wald, Regen, es ist dunkel. Das fand ich auch cool, so dass ich in dem Moment tatsächlich fast dachte, nee, geht nicht in den Weltraum, bleib bitte auf der Erde. Und ich muss dazu auch sagen, im Gegensatz zu Sam, ich bin kein großer Sci-Fi-Fan, also ich mag Sci-Fi auf der Erde gern. Und in dem Moment war ich eben so begeistert von dieser auch visuellen von diesem Moment, dass ich mir gewünscht hätte, bleibt doch bitte auf der Erde. Und das andere mit dem Roten, da habe ich kurz gedacht, muss ich gleich weggucken, weil man sieht man sieht eine gruselige Figur, die schmilzt, um es jetzt mal so anzuteasern. Und da habe ich auch kurz überlegt, okay, das kann ich meinen Kindern nicht, also ich habe über das FSK nachgedacht von 6.
Bitte,
FSK 6.
Das war bei 29 Minuten 30. Das muss ich mir auf jeden Fall rausschneiden und in Zukunft öfters mal benutzen. Vielen Dank.
Ich habe danach auch mit den Kollegen, die Kinder haben, drüber gesprochen tatsächlich. Und der eine Kollege, der schon etwas ältere Kinder, also ich glaube, die ist 8, der meinte, es ist auch okay, wenn Kinder sich mal gruseln. Das, also für Kinder, die ein bisschen mehr gucken und bei denen man auch dann dabei ist, die können das, glaube ich, gut aushalten. Aber für normale, in Anführungszeichen, Kinder, die hin und wieder mal einen Film gucken, könnte diese Szene, speziell die mit dem roten Licht, vielleicht zu viel sein.
Sam, du als unser eigentlicher pädagogischer Beauftragte.
Absolut. Das besprechen wir dann bei der nächsten Actionfilmbesprechung, wie wertvoll pädagogisch ich bin.
Stocker hat jetzt als Mutter ihre Meinung dazu kundgetan. Was sagst du als Switch 2 Spielerin dazu?
Wow, du musst es einbringen. Nein, ich sag mal so, ich gucke ja öfter mal mit meinen Neffen Filme und ich weiß so ungefähr, ich kann ungefähr einschätzen, was er gucken kann, was nicht, so, wo ich merke, okay, das ist jetzt zu viel für ihn. Und ich kenne jetzt die FSK Einstufung nicht. Ich fand das mit dem roten Licht zwischendurch, da dachte ich, okay, das ist jetzt schon ein bisschen krass so, also für ein Kind. Ich fand es aber sehr gut inszeniert. Ich fand es sehr gut gemacht. Hat mich zwischenzeitlich, dachte ich, das ist jetzt so ein kleiner Hommage an Alien, so ein ganz, ganz mini, so dran vorbei gefahren um 500 Kilometer, aber so ungefähr. Ja, es ist, man muss, glaube ich, einfach sein Kind einschätzen können in dem Moment.
Ja. Es gibt nur eine Sache, die mir jetzt gerade eingefallen ist, eine Sache, die mich gestört hat, aber um das zu erklären, müsste ich eine Kleinigkeit spoilern. Ich glaube, es ist gar nicht so wild, deswegen sage ich jetzt einmal kleine Mini-Spoiler-Warnung für euch. Im Laufe des Films bekommt Elio ja einen Klon, der ihn quasi auf der Erde vertritt. Gut und schön, aber ich weiß nicht warum. Irgendwann gegen Ende wirkte es so auf mich so, dass der Klon quasi sagt, oh ja, das war's jetzt für mich, ich kann jetzt wieder, ich gehe jetzt sterben, so nach dem Motto. Und irgendwie, weiß ich, das hat mir missfallen, dass der Klon, also wie mit ihm umgegangen wird irgendwie. Ich kann es gar nicht so richtig so beschreiben, aber ich als lebensbejahender Typ, der ich nun mal bin, fand's irgendwie ungeil. Ich krieg's gerade nicht besser beschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob das Nitpicking ist oder ob ich da was philosophisch ganz deep auf der Spur bin. Aber es hat mir missfallen, wie dieser Klon oder allgemein wie Klone da so behandelt, was das behandelt werden. Aber es gibt ja auch Momente, wo Klone dann eben sterben und das ist dann auch mehr so, ja gut, Pech. Und das weiß ich nicht. Das hat mir also...
Er wirkte so ein bisschen wie eine Dienstleistung. So, Dankeschön fürs Buchen, auf Wiedersehen. Bitte gib uns noch 5 Sterne auf eBay oder so.
Also so fast ein bisschen hier wie Mr. Meeseeks bei Rick und Morty. Ja. Halt eben ohne diese Ebene, die sie halt noch drin haben, diese ironische Ebene.
Ich fand das okay. Also da hat es mich, ich spreche ja die ganze Zeit, ich glaube, ich bin gerade das Gegenteil immer von euch. Ich habe ja schon gesagt, dass mir das einfach viel zu viel war und da fand ich es dann gut, dass jetzt nicht auch noch ein Klon, wer ist jetzt der echte, der Klon will eigentlich weiterleben, Thematik, was weiß ich, was man so kennt, aufmachen, sondern dass ganz klar ist, der Klon sagt ja, kein Problem, das ist mein Auftrag, mache ich. Wie soll ich es machen? Alles klar, okay, dann gehe ich jetzt bei, dankeschön. Das fand ich okay. Der wird so dargestellt, der ist nie anders, der weiß ganz klar, was er ist und was er nicht ist. Der ist happy damit und fand ich in Ordnung. Du hast einfach zu viel Empathie in dir, du. Mir war die Figur dann scheißegal, als er zu viel. Aber ich habe mich damit abgefunden, wenn die Figur sagt, das ist okay so, dann freue ich mich für die Figur, dass es für sie so okay ist.
Okay. Ich habe so viel Empathie, wir haben aber keine Zeit mehr, deswegen würde ich sagen, kommen wir gerne zum Fazit, außer ihr habt noch irgendwas hinzuzufügen zu Elio. Nein. Ich schaue in leere Klongesichter. Okay.
Ich bin glücklich. Ich hätte gerne einen Klon.
Ach so, mein Klon, ja. Kriegen wir irgendwie hin, kein Problem.
Sehr gut.
Gut, dann Fazitzeit zu Elio. Schloggi, fang du mal an.
Was sagt Schloggi? Schloggi hat beim Film währenddessen sehr viel Spaß gehabt, hat sich gefragt, wo geht die Story hin, was passiert da, konnte sich erfreuen an dem kreativen Ausleben von Pixar, weil sie hier wirklich eine volle Geschichte erzählen, in die sie ganz viel reinpacken wollen. Das war während der 90 Minuten schon sehr unterhaltsam. Es ist aber gleichzeitig auch der Kritikpunkt. Da ist so viel drin, dass die eigentliche Message vielleicht ein bisschen untergeht, was auch immer die ist. Aber passiert wirklich wahnsinnig viel, so dass ich gar nicht weiß, wer dann am Ende die Zielgruppe sein soll, außer Leute wie mich, die gerne Animationsfilme gucken und die dann wahrscheinlich später ihren Kindern zeigen, wenn sie denn alt genug sind. Denn für die Film ungeübten sechsjährigen Kinder ist der auf jeden Fall hier zu hektisch, zu viel. Man kommt mit der Geschichte nicht ganz hinterher und hat teilweise eben auch ein paar gruselige Momente. Ja. Also, was soll ich dann sagen? Es ist ein schönes Guckerlebnis, aber vielleicht kein richtig runder Film.
Ja. Ja, vielen Dank. Ich schiebe mich mal dazwischen. Diese frühere Brillanz im Technischen ist noch vorhanden, wie ich finde. Der macht durchaus Spaß, der ist kurzweilig, aber der ist halt auch weit davon entfernt, dass ich das Gefühl habe, dass da wirklich was erschaffen wurde, was die Zeiten überstehen wird. Der wird jetzt ein paar Wochen laufen, dann wird er auf Disney Plus kommen, der wird halt eben, das ist glaube ich der 29. oder 28. Pixar-Film, den es mittlerweile gibt. Das heißt, er hat einfach schon sehr viel Konkurrenz. Es gibt es gibt schlechtere Pixar-Filme, es gibt wesentlich bessere Pixar-Filme. Ich finde es schade, dass auch Elio es nicht schafft, so bei mir so wieder die Hoffnung zu wecken, dass Pixar eines Tages mal wieder genau das ist, was sie früher waren. Aber vielleicht muss man sich auch der Wahrheit stellen, alles hat seine Zeit und die von Pixar in dieser Hochphase ist vielleicht jetzt einfach vorbei. Die machen ja trotzdem noch gutes Zeug. Deswegen Elio von mir, ja, er ist nett, nicht mehr, nicht weniger. Oder mir wurde gesagt, ich soll bitte bewerten in Letterboxd. Das mache ich hiermit. Deswegen ist es für mich so ein klassischer 3 von 5 Sterne bei Letterboxd. Sam, für dich das finale Urteil zu Elio.
Während des Films hatte ich schon Spaß und wurde gut unterhalten. Ich konnte mit Elio, der Figur an sich, irgendwann leider, wie ich schon bereits gesagt habe, nicht so mitfühlen. Aber ich fand die Welt an sich optisch schön gemacht. Und den Weltraum fand ich schön. Da habe ich gerne Zeit drin verbracht. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn nochmal ein zweites Mal sehen würde. Deswegen schließe ich mich da euch an.
Wo wir uns aber hoffentlich auch einig sind, wir wollen ein Glordon-Sequel. Ich möchte mehr Glordon. Ich möchte wissen, was macht Glordon eigentlich mittlerweile? Den erwachsenen Glordon würde ich mir auch gerne vorstellen. Der erwachsene Glordon.
Teenage Glordon.
Oh, Teenage Mutant Hero Glordon. Das ist auch gut. Oh ja.
Mit seinem Klon dann.
Oh ja. Ach, naja, okay. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Elio, 19.06. in den deutschen Kinos. Denkt dran, Telestammtisch, überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Wir haben eigene Discord-Präsenz, einen eigenen Discord-Channel. Einfach in die Shownotes gucken. Außerdem in den Shownotes findet ihr auch Links zu Sam von Nerdshit, zu Schlogger, die irgendwie alles macht, außer Kuchen, und zu mir. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Dann sagt die Sam tschüss. Dann tschüss. Sagt die Schlogger tschüss.
Ciao.
Nicht so hart. Leute, was ist denn das? Also hier mal. Also,
Warnung.
So kann ich nicht arbeiten. Ach, wenn nur Glordon hier wäre. Tschüss.